Sehr verehrter Herr Dr. Holthoff-Pförtner, sehr verehrter Herr Homburg, lieber Bodo, sehr verehrter Herr Dr. Ackermann, lieber Freund Joe, lieber Jürgen Rüttgers, danke, dass du gekommen bist, meine Herren Bischöfe, meine sehr verehrten Damen und Herren und sonstige Exzellenzen. Mir wurde von den Organisatoren dieser Abendveranstaltung die Zumutung zugefügt, über das Thema Europa am Scheideweg ganze 20 Minuten reden zu dürfen. Das ist genau die Zeit, die ich normalerweise auf den ersten Teil meiner Einladung verwende, wenn ich zu einem derartig breit gestreckten Thema mich zu äußern habe. Ich habe diese Einladung gerne angenommen, weil ich diesen Teil Deutschlands in besonderem Maße mag, weil mich hier an der Ruhr in diesem Stahl- und Erz- und Kohlegebiet vieles an meine Heimat erinnert. Mein Vater war Stahlarbeiter und ich bin dessen Sohn. Und insofern gibt das gefühlsmäßig so viele Bindungen an und Verbindungen mit in diesem Teil Deutschlands, dass ich gerne heute Abend hier hingekommen bin, weil auch dieser Teil Deutschlands für etwas steht, das in seiner tugendhaften Dicht am Abnehmen begriffen ist. Hier wohnen Menschen, die sich nicht kleinkriegen lassen und die trotz der Irrungen und Wirrungen und der Wirrnisse der Zeit die Hände nicht in den Schoß legen, sondern in dem Moment, als die Stahlkrise über uns hereinbrach, sich gesagt haben, gerade jetzt und deshalb sind wir hier und deshalb ist das so gut, hier zu sein und deshalb fühle ich mich auch so wohl in dieser Region und in dieser Stadt. Ich habe gestern Nachmittag, Abend eine vierstündige Telefonkonferenz der europäischen Finanzminister zum Thema Euro leiten müssen. Deshalb sehen Sie es mir nach, dass mir jede Lust vergangen ist, heute Abend einen langen Exkurs in Sachen Euro hier vorzutragen, weil ich auch der Meinung bin, dass Europa mehr ist als der Euro und dass der Euro mehr ist als eine Währung. Europäische Währungspolitik, europäische Wirtschafts- und Währungsunion auf unsere Generation bezogen, ist Friedenspolitik mit anderen Mitteln. Andere Mittel haben wir nicht, also sollten wir auch diese Mittel jetzt und gerade jetzt nutzen. Wie soll es in Europa weitergehen und welches Europa wollen wir? Das ist mein eigentliches Thema heute Abend. Wer planen möchte, wer entwerfen will, wer sich einbildet, teilnehmen zu können an der Eroberung der Zukunft, der muss sich mit der Gabe der feinen Beobachtung wappnen. Ansonsten, weil er nicht sieht, was ist, auch nicht sehen kann, was kommen könnte, und wer sehen möchte, was kommen könnte, muss sich einen klaren Blick für das verschaffen, was in der Vergangenheit stattfand. Keynes hat gesagt, if facts change, I'm changing my mind. What are you doing, Sir? Und der Sir hat nicht geantwortet. Aber er hätte antworten müssen, wenn die Fakten ändern, muss ich mich auch ändern. Und wenn ich gerne wüsste, in welche Richtung diese an mir vorzunehmende Veränderung stattzufinden hat, dann muss ich mich mit der Faktenlage beschäftigen. Was ist eigentlich Fakt zurzeit in Europa, auf unserem Kontinent? Ich stelle drei Charakteristika fest, wenn ich uns von sehr nahe und manchmal auch aus der Ferne betrachte, weil Europa betrachte ich sehr oft aus der Ferne. Je weiter man von Europa entfernt ist, umso schöner wird Europa. Wenn ich in Asien oder in Afrika, weil ich ja die Welt aus Gründen der Wissensmehrung auch wenig oft, wie mein Freund Joe, aber immerhin bereise, tue ich das, um hinzuzulernen. Und überall in der Welt, wo man aus dem Flugzeug steigt, wird man, sogar wenn man Deutscher ist, zuerst als Europäer begrüßt und gesehen. Und wenn man von anderen Kontinenten auf Europa blickt, dann ist Europa eine einzige Erfolgsgeschichte. So sehen die anderen das auch. Nur wir, die wir selbst betroffen sind und die wir Akteure des Ganzen waren, wir sehen das nicht so. Und deshalb würde ich lieber auf anderen Kontinenten verweilen, als in Luxemburg wieder aus dem Flugzeug zu steigen, weil dann trifft mich die ganze Trübsal, die kontinentale Larmoyanz mit voller Wucht. Und ich denke mir, wärest du doch in Afrika geblieben. Mir fällt auf, und das gehört zur Faktenlage und zur Faktenbetrachtung, dass wir Europäer auf Europa überhaupt nicht mehr stolz sind. Mir fällt auf, dass wir ein Bild der Schwäche sowohl nach außen als nach innen abgeben. Und mir fällt auf, dass wir objektiv immer schwächer werden als Europäer. Das ist die Faktenlage, die muss man betrachten, und auf diese Faktenlage muss man versuchen, adäquat zu reagieren. Wir sind nicht mehr stolz auf Europa. Und ich frage mich, wieso eigentlich nicht? Wir haben das auf diesem geschundenen, gefolterten Kontinent nach Ende des Zweiten Weltkrieges geschafft, Europa zum Symbol des fast ewigen Friedens zu machen. Die Männer und Frauen, die von den Frontabschnitten 45, 46, viele auch viel später, zurückkehrten oder aus den Konzentrationslagern, die hatten ja jeden Grund der Welt gehabt, die Arme hängen zu lassen, die Hände in den Schoß zu legen und Gottes Wasser über Gottes Land laufen zu lassen. Aber diese Generation, die Generation meiner Eltern, hat aus diesem ewigen Nachkriegssatz nie wieder Krieg, nicht nur, was ja schon viel ist, ein Gebet werden lassen, sondern hat aus diesem Gebet ein politisches Programm entwickelt, das bis heute nachwirkt. Und wenn ich mir die Lebensleistung der Generation meiner Eltern, im Übrigen auch meiner Großeltern, vor Augen führe, dann muss ich über manches erstaunt sein, was ich an Trübseligkeit, an Trübsal, an Lustlosigkeit und an Kleinmut dieser Tage erleben. Die hatten es viel schwerer als wir und wir wissen es nicht mehr. Aber wir verdanken denen viel mehr, als die uns nachfolgende Generation uns wahrscheinlich verdanken wird. Deshalb sind wir die Erbverwalter dessen, was die Vorgängergeneration uns hinterlassen hat, dass es den Europäern gelungen ist, nach all dem Gegeneinander, nach all den Kriegen, auch den vielen deutsch-französischen Kriegen, die sich auch dadurch auszeichneten, dass die erste Waffenbegegnung der beiden Armeen meistens in Luxemburg stattfand. Insofern bin ich ja sehr froh darüber, dass Deutsche und Franzosen trotz ihrer Unterschiedlichkeit, die sie nicht mal erahnen, weil wir kennen beide besser, wieder zueinander gefunden haben, dass wir nach all dem es geschafft haben, in Europa wieder friedliche Verhältnisse herzustellen, ist doch eine unwahrscheinliche Leistung, für die die ganze Welt uns bewundert und die wir zu Unrecht heute für eine Selbstverständlichkeit halten. Frieden ist nicht selbstverständlich. Man muss jeden Tag dafür kämpfen. Viele denken, vor allem diejenigen mit der Gnade der späten Geburt, dass Krieg und Frieden, diese ewige dramatische kontinentale Fragestellung, heute keine Bewandtnis mehr hat. Sie wissen doch, liebe Freunde, dass vor 15, 18 Jahren im Kosovo gefoltert, gemordet, vergewaltigt wurde. Das ist doch nicht am anderen Ende der Welt. Das ist doch mitten in Europa. Da brauche ich mit der luxemburgischen Luftwaffe genau 100 Minuten, um in diesem vormaligen Kriegsgebiet zu landen. Das war doch nicht vorgestern, das war doch gestern Abend. In Europa kann jederzeit Krieg stattfinden und deshalb bleibt das Thema Krieg und Frieden ein ewiges europäisches Thema, wie die Auseinandersetzung zwischen Krieg und Frieden Lösen wir Konflikte mit den Mitteln der Diplomatie oder mit den Mitteln der Militärgewalt, ein bleibendes Thema in der Welt ist. Wer in Europa weiß eigentlich, dass in dem Moment, wo wir hier sitzen, ich stehe und Sie sitzen, und Sie sehen von hinten nur mein Rückgrat, wie ich hoffe, und nicht nur meinen Rücken. Zurzeit toben weltweit 52 Kriege. Wieso sind wir eigentlich nicht stolz darauf, dass wir das typische Kriegsgebiet Europa durch ein typisch werdendes Friedensgebiet Europa abgelöst haben? Und meine große Sorge ist, dass wenn wir jetzt die europäischen Dinge nicht wasserfest machen, wenn wir jetzt die europäischen Gewässer nicht in feste Kanalbahnen lenken, dass in 20, 30 Jahren von heute aus betrachtet, wenn junge Menschen unsere Gesellschaften animieren und unsere Länder regieren werden, die nicht mal mehr Großeltern haben, die über das Nicht-Europa, nämlich das Kriegseuropa, reden können, dass dann, wenn wir heute nicht dafür sorgen, dass die Dinge festgemacht werden, die europäischen kontinentalen Dinge wieder auseinanderfliegen könnten. Und deshalb ist die Aufgabe meiner, unserer Generation eine besondere, weil wir eine typische Zwischengeneration sind, die Altes mit Zukünftigem verbinden müssen. Wir sind nicht stolz auf die Tatsache, dass wir friedliche Verhältnisse auf unserem Kontinent haben sesshaft werden lassen. Wir sind auch nicht stolz, um ins Wirtschaftspolitische abzugleiten, weil von der ersten Thematik kann man nur abgleiten, wenn man andere Felder betritt. Wir sind nicht stolz darauf, dass wir den größten Binnenmarkt der Welt in Europa zustande gebracht haben. Wir sind nicht stolz darauf, dass wir Handelshemmnisse abgeschafft haben. Wir sind nicht stolz darauf, dass wir Einebnungen dort gemacht haben, wo wirtschaftspolitische Divergenzen uns das Leben untereinander wesentlich erschwerten. Wir haben in Europa Grenzen abgeschafft. Wer hat denn sonst wo in der Welt Grenzen abgeschafft? Es bleiben noch einige Grenzen in den Köpfen. Die müssen wir auch abschaffen. Es bleibt bei einer ungenügenden Abschaffung der Grenzen, weil wir es in Europa nicht in dem notwendigen Umfang geschafft haben, auch diesen europäischen Binnenmarkt, die soziale Dimension, die soziale Komponente mit auf den Weg zu geben, die dieses Europa braucht. Europa ist auch Sozialpolitik. Europa braucht auch einen Mindestzockel an Arbeitnehmerrechten, damit klare Verhältnisse über die Grenzen hinweg herrschen. Da bleibt noch vieles zu tun. Und manchmal denke ich mir, weil niemand mehr weiß, was eine Grenze ist, dass wir nicht spaßeshalber, sondern aus pädagogischen Gründen für ein halbes Jahr lang wieder die Grenzen einführen sollten in Europa, damit man wieder den vollen Genuss des Trennenden erlebt, statt in der Selbstverständlichkeit des heute evident gewordenen Blindlings unterzugehen. Ich schlage vor, dies wäre ein europäisches Programm mit pädagogischer Nachwirkung, dass wir mal 6 Monate wieder Grenze spielen, damit die nie eine Grenze erlebt haben, mal wieder sehen, was eine Grenze eigentlich ist. Wir haben vor 25 Jahren in Schengen ein paar Regierungen den grenzenlosen Raum angedacht, außerhalb jeder europäischen Institutionen, außerhalb jedes europäischen Zwangs. Weil diese Geschichte von Erfolg gekrönt war, haben fast alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union plus Island, plus Norwegen, plus die Schweiz, sogar die Schweiz, Joe. Du Grenzenloser, du. Und heute auch Liechtenstein einen gemeinsamen Schengen-Raum gebildet. Und wir, die wir nicht stolz sind auf das europäische Friedenswerk, die wir nicht stolz sind auf den europäischen Binnenmarkt, der keine Selbstverständlichkeit war. Ich war dabei, als Jacques Delors sein Binnenmarktprogramm 1985 auf den Weg schickte. Mit vielen Schwierigkeiten verbunden, diese Grenzabflachungsprogrammatik, die wir damals ins Auge fassen. Wir sind auch nicht stolz auf den Euro. Wer ist heute noch stolz auf den Euro? Ich bin das. Wissen Sie, ich bin der einzige sich noch im aktiven politischen Leben befindende Unterzeichner der Maastrichter Verträge. Der Euro und ich, wir sind die einzigen Überlebenden der Maastricht-Verträge. Und obwohl mich der Gedanke mit Gruseln erfüllt, er wird mich überleben. Und ich lebe noch lange. Und der Euro wird auch noch sehr lange leben. Der Euro ist ein Gesamterfolg. Ich bin jemand, der an jeder Euro-Straße Ecke meckern kann, mich stundenlang aufregen kann. Ich kann Massenschlägereien organisieren, wenn die Dinge nicht so gehen, wie sie gehen sollten. Und viele Dinge gehen nicht so, wie ich gerne hätte, dass sie gehen würden. Wäre ich alleine auf der Welt, dann ginge alles viel besser. Ich bin nur von Menschen umringt, die vom gesunden Menschenverstand nicht überwältigt wurden. Das ist das Problem. Das Problem Europas ist, dass der gesunde Menschenverstand relativ uneinheitlich verteilt ist. Aber es ist so. Aber die Erfolge sind doch beeindruckend. Wir haben in den ersten 10 Jahren der Euro-Geschichte 60 Millionen Netto-Arbeitsplätze in Europa, im Euro-Währungsgebiet geschaffen. Das sind mehr als im Gesamtgebiet der Vereinigten Staaten von Amerika. Das Pro-Kopf-Einkommen in der Eurozone ist in den ersten 12 Jahren der Euro-Geschichte um 1,0% jährlich angestiegen. In den USA, großes Vorbild, um 1,1%, also identisch genauso hoch. Die Inflation beträgt in den ersten 12 Jahren der Euro-Erfolgsgeschichte 1,97%. Wer weiß denn noch, dass zu D-Mark-Zeiten die Inflation höher war? Wer erinnert sich dann noch daran, dass in den 80er Jahren die Inflation im Euro-Währungsgebiet sich zwischen 9 und 10% bewegte? Wer weiß denn noch, dass sie Anfang der 90er und Mitte der 90er Jahre sich noch auf 3% belief? Wir haben heute Zinsen von 1%. Wer weiß denn noch, dass in den 80er Jahren die Zinsstände zwischen 8 und 10% pendelten? Ich weiß das noch, weil ich habe damals eine Anleihe für mein Haus aufnehmen müssen und kann mich an die Zinslast erinnern. Die neue Häuslebauer, die wissen ja überhaupt nicht mehr, unter welchen schrecklichen Bedingungen wir leben mussten in den 80er Jahren. Wer weiß dann noch, dass die Zinsen noch in den 90er Jahren sich auf über 9% beliefen. Und weil man über Schulden und Defizit zu Recht sehr viel redet, wer weiß dann noch, dass die Haushaltsdefizite in den 90er Jahren unwahrscheinlich höher waren als heute. Wer weiß, dass in den 90er Jahren viele tugendhafte Länder, wie auch die Bundesrepublik, kämpfen mussten, weil sie höhere Haushaltsdefizite hatten, um das 3%-Ziel des Maastrichter Defizitkriteriums zu erreichen. Wer weiß eigentlich heute noch, 4 Jahre später, dass das Durchschnittshaushaltsdefizit der Eurozone sich auf 0,6 bis 0,7% im Jahre 2007 vor der Krise belief. Wer weiß denn noch, dass kein Land der Eurozone 2007 ein höheres Haushaltsdefizit als 3% hatte? Und wer weiß, dass 10 Länder der Eurozone Haushaltsüberschüsse im Jahre 2007, bevor die große Krise kam, aufweisen konnte? Das sind doch alles Erfolge gewesen, die auch durch diese disziplinierende Gesamtklammer des Euros in Europa herbeigeführt wurden, dass die Defizite dann anstiegen und die Schuldenberge sich nach oben bewegten, hat nicht nur mit verfehlter Haushaltspolitik in einigen hochverschuldeten Ländern der Eurozone zu tun, sondern hat auch mit den Bewältigungskosten der damaligen und der heute noch immer real existierenden Wirtschafts- und Finanzkrise zu tun. Es kam doch zu einem Totalzusammenbruch der privaten Nachfrage, die durch ein Erstarken, eine Belebung der öffentlichen, haushaltsfinanzierten öffentlichen Nachfrage gegenkompensiert werden musste. Ansonsten wäre sofort und wir wären immer noch dort in einer totalen Rezession untergegangen wären. Es hat ja damals fast Spaß gemacht, Regierungschef zu sein, weil man plötzlich wieder entdeckte, dass Regierungen noch zu etwas taugen. Man hat uns ja 20 Jahre lang erklärt, wir sollten uns aus all diesen wichtigen Dingen des Lebens entfernen und die Märkte machen lassen. Die unsichtbare Macht, die unsichtbare Hand der Märkte, die ich übrigens nie gesucht habe, weil es sie nämlich nicht gibt. Es braucht das Miteinander von Regierungen und von Märkten. Es braucht die Machteffizienz und das kräftige Zupacken der Politik, damit Solidarität entstehen kann. Märkte allein produzieren keine Solidarität. Das ist nicht deren Geschäftsziel. Da braucht das politisch hinzutun. Dann haben wir uns erklärt, ihr müsst jetzt einspringen. Dann sind wir eingesprungen und dann haben wir uns erklärt, jetzt macht ihr zu viel Schulden. Und dann hat man uns erklärt, zu Recht, ihr müsst die Schulden abbauen. Dann haben wir die Schulden abgebaut und dann haben wir uns erklärt, jetzt seid ihr dabei, die Konjunktur abzuwürgen. Ich beschreibe hier nicht einen Vorgang, der sich über 30 Jahre erstreckt. Ich beschreibe hier einen Vorgang, der sich über 22 Monate erstreckt. Und ich sage auch hier, ja, zur Haushaltskonsolidierung, zum Abbau der Schuldenberge, zum Kampf gegen das Staatsdefizit gibt es keine ernstzunehmende politische Alternative. Es gibt keine andere Option. Ein Land wird nicht wohlhabender dadurch, dass es Schulden zu Schulden legt und Defizite zu Defiziten anhäuft. Wir müssen sparen, wir müssen konsolidieren. Wer die Menschen in die Irre leitet, der erklärt ihnen, sparen muss nicht sein und unsere Wirtschaft kann trotzdem wachsen und wir werden trotzdem alle reicher. Das wird nicht so sein. Wir sind überhaupt Opfer einer Fehlinterpretation der Kardinaltugenden der sozialen Marktwirtschaft geworden. Ich bin ein archaischer Typ. Ich bin dafür, dass man Arbeit respektiert. Durch Arbeit wird man wohlhabend. Und ich habe Inserate deutscher Banken, das war aber nicht deine deutsche Bank, nie gemocht, indem man lesen konnte, oder wärst du das trotzdem? Lassen Sie Ihr Geld über Nacht für sich arbeiten. Nein, man muss selbst für sich arbeiten, anstatt das Geld über Nacht für sich arbeiten zu lassen. Stellen Sie sich eine Sekunde vor, jetzt da wir als Euro-Währungsgebiet uns unberechtigterweise im Epizentrum einer globalen Herausforderung befinden, wir hätten in der Krise den Euro nicht gehabt. Ich war 20 Jahre in meinem Leben Finanzminister, bin jetzt nur noch Schatzminister, was in Luxemburg auch was heißt, wenn man in Luxemburg Schatzminister ist. Und ich bin das nur aus Gründen der elementaren Faulheit, weil ich erlebt habe in 16 Jahren Premierminister, dass die Finanzminister, der ich auch war, sich dauernd über ihre Regierungschefs beklagt haben und die Regierungschefs sich dauernd über ihre Finanzminister beklagt haben. Das ist heute auch in dieser Republik immer noch der Fall. Und dann habe ich mir gedacht, also es ist besser, ich rede mit mir selbst und überzeuge mich selbst. Ich bin gerne Gewinner in derart spannenden Debatten zwischen Regierungschef und Finanzminister. Deshalb habe ich mich darauf verlegt, beides in Personalunion zu führen. Aber ich bin 20 Jahre lang alle drei Monate nach Brüssel gereist, Samstagabends, Sonntagmorgens, um Aufwertungen, um Abwertungen vorzunehmen, um ganze Landschaften europäischen wirtschaftlichen Tuns von einer Nacht zur anderen ins absolute Chaos zu stürzen, dadurch, dass eine Währung abwertete, die andere Währung aufwertete. Die bayerischen Bauern konnten montagmorgens ihr Vieh und ihr Milch nicht mehr nach Italien liefern, weil die Lira abgewertet und die deutsche Mark aufgewertet hatte. Ist das der Idealzustand? Und jetzt angesichts dieser schrecklichen Ereignisse um die Finanzmärkte und die Wirtschaftsräume herum, wären wir dauernd damit beschäftigt gewesen, auf- und abzuwerten. Wir hätten uns in einem europäischen Kleinkrieg mit schlimmsten Folgen verwickelt, wenn wir nicht den Euro gehabt hätten, der Stabilität in unsere Währungs- und Wirtschaftsbeziehungen hineingebracht hätte. Und insofern kann ich überhaupt nicht verstehen, dass man überhaupt von Euro-Krise redet. Es gibt keine Euro-Krise. Der Euro ist in seinem Außenwert höchst stabil. Er hat zwar im Krisenjahr 2011 0,6% im Direktverhältnis zum Dollar verloren, aber von 2002 bis 2012, das ist morgen früh, hat er im Direktverhältnis zum Dollar über 46% hinzugelegt. Sind wir schwach? Haben wir eine schwache Währung? Nein. Wir haben noch eine starke Währung und es gibt viele, auch im Exportgeschäft, viele sind ja auch hier, die können sich durchaus einen neutraleren Wechselkurs vorstellen, als den wir zurzeit haben. Insofern bleibe ich der Meinung und nicht, weil dies Teil meines Lebenswerkes ist. Die Geschichte interessiert sich nicht für mein Lebenswerk, obwohl ich mich für sie interessiere. Es ist keine Selbstverliebtheit in momentanes Tun meines biografischen Wandels durch die Weltgeschichte, die mich dazu bringt, zu sagen, der Euro ist ein Erfolg. Er ist ein Erfolg und wir haben Unrecht, nicht stolz auf diese gemeinsame Währung zu sein. Wer hat es in der Welt geschafft, 17 nationale Währungen zu einer einheitlichen Währung zu fusionieren? Nur wir, sonst niemand und darauf sollten wir stolz sein. Ich habe gesagt, wir Europäer, wir geben ein Bild der Schwäche ab. Das tun wir nach außen. Unsere Governance, unser Regierungssystem, unsere Art und Weise zu regieren, wird massiv kritisiert und sehr oft zu Recht. Europa ist ein hochkomplizierter Kontinent. Europa ist kein Schmelztiegel. Europa kann man nicht einfach in einer Kiste zusammenlegen, rütteln und dann kommt ein neues Produkt aus der Kiste geschlüpft. Nein, Europa bleibt kompliziert. Unsere Geschichte ist so, unsere Vergangenheit ist so. Unsere Zukunftsbahnen sind verschieden. Wir haben in Europa 4 Präsidenten. Den Präsidenten des Europäischen Rates, den Präsidenten der Kommission, den Präsidenten des Europäischen Parlaments und den ständigen Präsidenten der Eurogruppe. Ich bin ein Präsident zu viel. Es wäre besser, ich wäre der Einzige, den es in Europa gäbe. Aber ich muss zugeben, ich bin einer zu viel. Aber die anderen 3 sind auch teilweise überflüssig, wenn wir, nicht als Person, wenn wir uns darauf verständigen würden, unsere Governance etwas enger und effizienter zu fassen. In der Eurogruppe haben wir 17 Regierungen, 17 Parlamente plus das Europäische Parlament, über 60 politische Parteien am Tisch. Und deshalb erscheinen wir nach außen schwach. Wir sind auch schwach. Aber sind die Amerikaner denn stärker, die nur einen Präsidenten haben, ein Parlament und 2 Parteien? Ich wünschte mir, in Europa gäbe es nur einen Präsidenten, ein Parlament und 2 Parteien. Vieles wäre einfacher. Aber wenn ich mir die Performance der Amerikaner im Detail anschaue, mit unseren 4 Präsidenten, 17 Regierungen, 17 Parlamenten, machen wir es nicht viel schlechter als die Amerikaner, weil wir haben ein höheres Haushaltsdefizit. Höhere Schulden, höheres Defizit und trotz Schuldenbremse, pausenlose Debatten, wie man diese Schuldenbremse umgehen kann, um Ihnen nur mal ein Zukunftsbild zukünftigen europäischen Tuns hier zu entwerfen, was passieren wird, wenn wir überall Schuldenbremsen haben. Tun wir alles, das fragt sich die Welt, um den Euro zu retten. Den Eindruck geben wir nicht. Wir erklären feierlich auf Gipfeln, die sehr oft Hügel sind, dass wir alles tun werden, um den Euro zu verteidigen und die Finanzstabilität des Euro-Raumes zu sichern. Die Welt sieht davon nicht immer alles. Ich nehme teil an den G7-Treffen der Finanzminister. Wir müssen uns unangenehme Fragen gefallen lassen. Und unsere Antworten sind weit davon entfernt, immer gesamtumfänglich schlüssig zu sein, wenn wir uns dann zur kollektiven, massiven Antwort ansetzen. Unsere Zögerlichkeit im Umgang mit der Euro-Verschuldungskrise fällt innerhalb Europas weniger auf als außerhalb Europa. Wir wirken sehr oft halbherzig und wirken sehr oft so, als hätten wir eine Währungsunion gegründet, ohne zu wissen, dass, wenn man Mitglied in einer Währungsunion ist, man kollektiv und solidarisch für das gemeinsame Geld zuständig ist. Den Eindruck geben wir bei weitem nicht immer. Wir tun uns schwer mit der Erweiterung der Europäischen Union. Beispiel Türkei, das ich hier nicht vertiefen möchte. Wer von uns weiß denn, ob die Türkei in 10 oder 15 Jahren Mitglied der Europäischen Union sein wird oder nicht? Wer weiß von uns hier, ob wir der Türkei in dem Moment, wo es um die effektiv zu beantwortende Beitrittsfrage gehen wird, zu viel zumuten oder ob die Türkei uns zu viel zumuten wird. Die ganze Welt und Teile der Europäischen Union warten brennend darauf, dass die Türkei Mitglied wird. Andere sehen das überhaupt nicht so. Wir sind nicht klar in unserer Außendarstellung. Nur in puncto Westbalkan sind wir einigermaßen erkennbar, weil wir doch alle denken, Bodo, du kennst die Region besser als jeder andere hier im Saal, dass der Westbalkan ohne europäische Perspektive, weil sich dann selbst überlassen, von den alten Dämonen, die dann wach werden, überfallen werden wird und wir dann Ähnliches erleben wie das, was wir vor 15, 20 Jahren erlebt haben. Aber Kosovo ist ein gutes Beispiel, weil im Westbalkan sich befindlich für die Nicht-Existenz kräftiger europäischer gemeinsamer Außenpolitik. In den Verträgen steht aber, die außerhalb der Verträge nicht stattfindet. Nicht alle Mitglieder der Europäischen Union haben den Kosovo anerkannt. Wir erklären der Welt, wie die Welt funktionieren soll. Aber wir werden uns intern nicht, können uns intern nicht darüber verständigen, ob wir ein europäisches Land anerkennen sollen oder nicht. Wir zerstreiten uns wie die Berserker darüber, ob man Palästina Staatlichkeit zuerkennen soll oder nicht. Die Hälfte der Mitgliedstaaten stimmt dafür, die andere Hälfte dagegen und ein gutes Drittel enthält sich. Das nennen wir europäische Außenpolitik und wir erklären den Chinesen und den Afrikanern, wie er sich mit den Menschenrechten hat, wie man Länder, die im Aufbruch sind, regieren soll. Wir erteilen Lektionen und wir können das selbst nicht. Das ist das Problem Europas, wenn wir von außen her betrachtet werden. Und nach innen haben wir evidente Schwächen vorzuzeigen. Wir haben das nie hingekriegt. Jetzt angesichts der Eurokrise diese Schnittmenge, diese tugendhafte Schnittmenge zwischen der Solidaritätsleistung überverschuldeter Länder, deren Probleme meistens selbst zu verantworten sind, und der notwendigen Solidaritätsleistung der etwas tugendhafter Wirtschaftenden und sich besser zurechtfinden, herzustellen. Europa atmet mit zwei Lungen. Das ist Solidität derer, die geschwächelt haben, und die Solidarität derer, die aus vielerlei Gründen sich besser stehen. In Deutschland gibt es eine riesige Debatte über Transferunion. Ich bin auch kein Anhänger einer gängigen Transferunion, ohne Anstrengung, ohne Leistung. Ich sage Ihnen nur, wenn der Euro geht, dann kommt die Transferunion. Wenn Griechen und andere mit unserer Hilfe ihre Probleme nicht in den Griff kriegen, ja, lassen wir die absterben. Lassen wir es zu, dass an der Südspitze Europas, auf der anderen Seite des Balkans, im Vorgarten der Türkei, ein Volk quasi wirtschaftspolitisch ausgehungert wird. Lassen wir die Griechen verdursten, dann zahlen wir Transferleistungen in hohem Maße. Wer gegen Transferunion ist, der muss für den Euro sein, weil nur der Euro verhindert nuancenlose Transfers in die schwächelnden Länder. Wir sind schwach nach innen, weil wir zwar schnell sind, aber trotzdem zu langsam. Wir sind schnell, weil wir es in 18 Monaten geschafft haben, ein Bollwerk, so schwächelnd es manchmal auch aussehen mag, gegen die Ansteckungsgefahren, die weltweit nach Europa importiert werden und in Europa selbst in Richtung stärkere Länder entstehen. Wir haben unwahrscheinlich viel zustande gebracht in 18 Monaten. Ich als ein europäischer Veteran, als ein der übrig gebliebene Dinosaurier der alten Zeit, merke ja, dass wir unendlich schnell in unserer Entscheidungsfindung waren. Das war trotzdem zu langsam für die Schnelligkeit der Finanzmärkte, die mit anderen Zeithorizonten arbeiten, als wir das in der Politik tun. Und wir sind auch zu langsam gewesen, als wir den Euro 91, 92 auf den Weg schickten. Ich staune, dass jetzt alle für Wirtschaftsregierung sind. Niemand erklärt genau, was dann die Inhalte des Wirtschaftsregierens wären. Aber als wir 1991 den Vertrag geschlossen haben, ich habe 6 Monate lang die Regierungskonferenz zum Vertragsabschluss geführt, da waren einige von uns, Delors und ich, um nur einen großen und einen damals sehr kleinen und heute postpubertären Kleinen zu erwähnen, für die Wirtschaftsregierung. Wer hat das dann verhindert? Ich sehe Frau Merkel, die ich mag, und Herr Sarkozy, jetzt für die Wirtschaftsregierung plädieren. Wer hat sie denn verhindert? 91, das war die deutsche Bundesregierung. Deutschland hat den Fehler bei der Geburt sehr bewusst gemacht, weil die damalige deutsche Regierung und andere angeschlossene Sendeanstalten sahen das nicht sehr wesentlich anders. Dagegen waren, dass man die Wirtschaftspolitik auf die europäische Ebene gehievt hätte, sondern waren strikte Auffassung, dass Nationalökonomie auch im Rahmen einer Währungsunion weiterhin Bestand haben haben müsste. Und wir rütteln auch manchmal an den Grundfesten der europäischen Konstruktion, weil wir uns von den Vorzügen intergouvernementalen Zwischenregierungshandels überzeugen lassen und die Gemeinschaftsmethode immer kleiner schreiben. Und weil wir auch aufgehört haben, große und kleine Staaten mit demselben Respekt und mit derselben Hochachtung zu behandeln. Ich leide persönlich nicht darunter. Ich bin da gern gesehener Gast in den Kathedralen der Großen und weiß, dass ich ein kleiner Heiliger in einer großen Kirche bin. Aber niemand sollte denken, in der Weltkirche wäre ein Europäer noch ein großer Heiliger. Die großen Staaten sind nur noch Schatten ihrer selbst, Schatten dessen, was sie einmal waren. Ich bin ja, wie ich anfangs erwähnt habe, viel unterwegs. Und wenn ich meinen chinesischen Kollegen treffe, den chinesischen Premierminister, den treffe ich zweimal pro Jahr zu Währungs- und geldpolitischen Gesprächen, dann nehme ich den immer an der Schulter und ziehe ihn an meine Seite. Und der protestiert nicht. Und dann sage ich ihm, wenn du bedenkst, du Weng und ich Juncker, dass wir beide ein Drittel der Menschheit hier repräsentieren, dann ist das doch... Dann beeindruckt ihn das nicht sehr, weil er an sein Land denkt und mich auch nicht, weil ich an mein Land denke. Aber wenn Frau Merkel ihn an der Schulter nehmen würde, das macht sie ja nicht nur im deutsch-französischen Zwischenfeld. Und sie würde sagen, wenn ich bedenke, dass wir, ich Deutsche und du Chinese, ein Drittel der Menschheit darstellen, er wird nicht anders reagieren als in meinem Fall. Es gibt keine großen europäischen Staaten mehr. Ich sage dies als Vertreter des einzigen Großherzogtums, das es weltweit gibt und das von kleinen Republiken und von kleinen Königreichen umgeben ist. Es gibt keine großen europäischen Staaten mehr. Ich sage dies nicht beleidigend. Ich möchte Ihre vorweihnachtliche Advents-Sanftmut nicht durcheinanderwirbeln. Es ist einfach so. Und deshalb müssen wir in Europa zu mehr Miteinander finden. Wir werden auch objektiv schwächer. Eigentlich sind wir stärker, als wir denken. Das europäische Bruttosozialprodukt beträgt 12.000 Milliarden, das Euro-Bruttosozialprodukt 9.000 Milliarden, das chinesische, wir bewundern die Chinesen nicht auch aus vielerlei Gründen, 4.000 Milliarden Euro und Brasilien 1.500 Milliarden Euro. Wieso kommen die uns eigentlich so klein und so mickrig? Und so dickmäuserig vor, wir sind doch stärker als andere. Das Totalprivatvermögen der Europäer beträgt 50.000 Milliarden Euro, sind x-mal mehr als der Gesamtschuldenstand der Eurozone, ist 20-mal mehr als die chinesischen Währungsreserven. Wieso sollten wir reichen Europäer es nicht schaffen, mit den Problemen, die wir jetzt angehen müssen, zu Rande und zu Potte zu kommen? Wir werden das schaffen, wenn wir weniger Defizit, wenn wir weniger Schulden machen und wenn wir uns auf eine europäische Wachstumsstrategie zu einigen verstehen. Wir sind stärker, als wir denken, aber wir werden schwächer, als wir vermuten, weil unser Anteil am Gesamtproduktions- und Umsatzvolumen der Welt wird dramatisch sinken in den nächsten Jahren. Wenn wir nicht aufpassen, wird das Weltwirtschaftsgeschehen sich zwischen China und den USA organisieren. Wir werden auf den Zuschauerrängen sitzen. Deshalb muss man die Dinge klar sehen. Wir werden auch demografisch kleiner. Am Anfang des 20. Jahrhunderts hat es 20% Europäer weltweit gegeben. Am Anfang dieses Jahrhunderts 11%. Mitte des Jahrhunderts wird es noch 7% Europäer geben. Und am Ende des Jahrhunderts wird es noch genau 4% europäische Prachtexemplare geben. Wir nehmen demografisch ab, wir nehmen wirtschaftsgewichtmäßig ab und wir denken, wir wären immer noch die Herren der Welt. Wir sind nicht die Herren der Welt. Die Welt braucht keine Herren. Wir brauchen eine multipolare Welt. Und deshalb sage ich, dass bei aller Verdrießlichkeit und bei aller Ernsthaftigkeit der Sorge, mit denen wir uns herumplagen müssen, ich bleibe dabei, dass es zu dieser Europäischen Union und zur europäischen Integration keine Alternative für uns und für die nachwachsenden Generationen gibt. Wir brauchen weniger Nabelschau, als wir haben. Wir brauchen weniger Kleinmut, als wir haben. Wir brauchen mehr Großzügigkeit untereinander. Wir brauchen eigentlich so eine Ruhrmentalität, eine Region, von der man dachte, sie ginge unter und die gezeigt hat durch Innovationskraft und durch den Mut der Menschen, dass es nie vorbei ist, sondern dass es immer einen neuen Anfang geben kann. Hier, dort, wo Montanunion entstanden ist, muss es europäischen Neugründergeist geben. Wir brauchen mehr Europa, subito, damit der Phönix wieder fliegt.